Dieses besteht in dem reinen Begriff über mein und dein. Moses sagt, du sollst nicht stehlen. Und wieder, du sollst kein Verlangen tragen nach allem, was deines Nächsten ist, außer ein solches, das aller Gerechtigkeit entspricht. Du kannst deinem Nächsten wohl ganz redlich etwas abkaufen und es dann gerecht und vor allen Menschen ehrlich besitzen. Aber jemandem wider seinen Willen geheim etwas entwenden, ist Sünde wider die von Gott durch Moses den Menschen gegebene Ordnung. Weil so eine Handlung offenbarst, gegen alle Nächstenliebe streitet. Denn was dir rechtlichermaßen unangenehm sein muss, so es dir ein anderer tut oder täte, das tue auch du deinem Nächsten nicht. Der Diebstahl entspringt zumeist der Eigenliebe, weil daraus hervorgehen die Trägheit, der Hang zum Wohlleben und zur Tatlosigkeit. Aus dem geht hervor eine gewisse Mutlosigkeit, die mit einer hochmütigen Scheu umlagert ist, der zufolge man sich zwar nicht zu etwas Lästigen bitte, aber desto eher zum geheimen Stehlen und Entwenden bequemt. Im Diebstahl ruhen so nach eine Menge Gebrechen, darunter die zu sehr emporgewachsene Eigenliebe, der offenbarste Grund von den andern allen ist. Durch eine recht lebendige Nächstenliebe kann diesem Seelenübel am meisten entgegengewirkt werden, zu allen Zeiten. Du denkst nun erklärlicherweise in deinem Gehirne, Nächstenliebe wäre leicht geübt, wenn man nur immer die Mittel dazu besäße. Aber unter 100 Menschen gibt es kaum 10, die so gestellt sind, dass sie diese herrliche Tugend üben können. Die 90 sind zumeist solche, an denen diese Tugend von den 10 Vermögenden ausgeübt werden soll. So man aber nur durch die Ausübung der Nächstenliebe dem Laster der Dieberei kräftigst begegnen kann, da werden die 90 Armen sich schon schwer ganz davor verwahren können, denn denen fehlen die Mittel, diese Tugend kräftigst zu üben. Du hast verstandesgemäß ganz richtig gedacht, und niemand kann dir mit dem Weltverstande etwas einwenden. Aber im Verstande des Herzens liesest du eine andere Sprache. Und diese lautet, nicht mit der Gabe nur werden die Werke der Nächstenliebe geübt, sondern vielmehr durch allerlei gute Taten und ehrliche und redliche Dienste, bei denen es am guten Willen natürlich nicht fehlen darf. Denn der gute Wille ist die Seele und das Leben eines guten Werkes. Ohne den hätte auch das an und für sich beste Werk gar keinen Wert vor dem Richterstuhle Gottes. Hast du aber auch ohne alle Mittel den lebendig guten Willen, deinem Nächsten, so du ihn in irgendeiner Not erschaust oder triffst, so oder so zu helfen, und es wird dir darum schwer ums Herz, so du solches nicht vermagst, so gilt dein guter Wille bei Gott um sehr vieles mehr als das Werk eines andern, zu dem man ihn durch was immer erst hat verlocken müssen. Und hat ein Reicher eine ganz verarmte Gemeinde darum wieder auf die Füße gestellt, weil die Gemeinde ihm, so sie wieder wohlständig wird, den Zehnt und eine gewisse Untertänigkeit zugesagt hat, so ist sein ganzes gutes Werk vor Gott gar nichts. Denn er hat sich seinen Lohn schon genommen. Was er getan hat, das hätte des Gewinnes wegen auch ein jeder noch so wucherische Geizhals getan. Du siehst daraus, dass vor Gott und zum Vorteile des eigenen inneren geistigen Lebens ein jeder Mensch, ob er reich oder arm ist, die Nächstenliebe üben kann. Es kommt nur auf einen wahrhaft lebendig guten Willen an, demnach ein jeder mit aller Hingebung gerne tut, was er nur kann. Freilich wäre da der gute Wille allein auch nichts. So du ein oder das andere Vermögen wohl besäßest und es dir auch nicht am guten Willen fehlte, du nehmest aber dabei doch gewisse Rücksichten, teils auf dich selbst, teils auf deine Kinder, teils auf deine Anverwandten und teils noch auf manches andere und tätest dem, der bedürftig vor dir steht, entweder nur etwas Weniges oder mitunter auch gar nichts, weil man denn doch nicht allzeit wissen könne, ob der Hilfesucher doch nicht etwa ein fauler Lump sei, der angesuchten Hilfe nicht würdig sei. Man täte da dann nur einen Lumpen in seiner Trägheit unterstützen und entzöge dadurch die Unterstützung einem Würdigeren. Kommt aber ein Würdigerer, so trägt man dann auch dieselben Bedenken, denn man kann es ja doch nicht mit völliger Bestimmtheit wissen, dass dieser ein völlig Würdiger ist. Ja, Freund, wer sich beim Wohltun, selbst beim besten Willen, also besinnt, ob er etwas Erkleckliches tun solle oder nicht, dessen guter Wille ist und hat noch lange nicht das rechte Leben. Darum zählen bei ihm weder der gute Wille noch die guten Werke etwas Besonderes vor Gott. Wo das Vermögen ist, müssen der Wille und die Werke gleich sein. Sonst benimmt eines dem anderen den Wert und die Lebensgeltung vor Gott. Was du aber tust oder gibst, das tue und gib mit vielen Freuden, denn ein freundlicher Geber und Täter hat einen Doppelwert vor Gott und ist der geistigen Vollendung auch ums Doppelte näher. Denn des freundlichen Gebers Herz gleicht einer Frucht, die leicht und früh reifet, weil sie in sich eine Fülle der rechten Wärme hat, die zum Reifmachen einer Frucht von höchster Notwendigkeit ist, weil in der Wärme das entsprechende Element des Lebens, weil der Liebe, waltet. Also ist des Gebers und Täters Freudigkeit und Freundlichkeit eben jene nicht genug zu empfehlende Fülle der rechten inneren geistigen Lebenswärme, durch die Seele für die Vollaufnahme des Geistes in ihr ganzes Wesen mehr denn ums Doppelte eher reif wird und auch werden muss, weil eben diese Wärme ein Übergehen des ewigen Geistes in seine Seele ist, die durch solchen Übergang ihm stets ähnlicher gemacht wird. ein sonst aber noch so eifriger Geber und Wohltäter, ist von dem Ziele der wahren innern geistigen Lebensvollendung umso mehr entfernter, je saurer und unfreundlicher er beim Geben und Tun ist. Denn das unfreundliche und saure Gebaren beim Geben hat noch etwas materiell-weltliches in sich und ist darum vom rein himmlischen Elemente um sehr vieles entfernter, denn das Freudige und Freundliche. Also sollst du beim Geben oder Tun auch nicht ernste und oft bittere Ermahnungen mitgeben, denn diese erzeugen bei dem armen Bruder oft eine bedeutende Traurigkeit. Und er fängt dann an, sich im Herzen sehr danach zu sehnen, von dem ihn stets mit ernster Miene ermahnenden Wohltäter ja nichts mehr annehmen zu müssen. Den Wohltäter aber machen solche unzeitige Ermahnungen nicht selten so ein wenig stolz, und der Bewohltätigte fühlt sich dadurch zu tief unter die Füße des Wohltäters geworfen und fühlt dann erst so recht seine Not vor dem Wohlstande des Wohltäters. Und da ist es, wo das Nehmen bei weitem schwerer, denn das Geben wird. Wer Vermögen und einen guten Willen hat, der gibt leicht. Aber dem armen Nehmer wird schon beim freundlichsten Geber bange, so er sich durch seine Armut genötigt sieht, dem noch so freundlichen Wohltäter zur Last fallen zu müssen. Wie schwer muss ihm aber erst ums Herz werden, so der Wohltäter ihm mit einem grämlichen Gesicht entgegentritt und ihm noch vor der Wohltat mehrere weise Lehren zukommen lässt, die für den Bewohltätigten in der Zukunft zu schmerzlichen Hemmschuhen werden, in einem Notfalle noch einmal vor die Tür des Mahnpredigers zu kommen, weil er bei einem zweiten Kommen noch eine weisere, längere und somit eindringlichere Predigt erwartet, die nach seinem Verständnisse allenfalls so viel sagt als: Komme du mir ja nicht so bald oder auch gar nie wieder. Obwohl der Geber sicher nicht und nie im entferntesten Sinne daran gedacht hat. Eben darum aber hat ein freudiger und freundlicher Geber einen so großen Vorzug vor dem grämlichen Mahnprediger, weil er das Herz des Nehmers tröstet und erhebt und in eine dankbare Stimmung versetzt. Auch erfüllt es den Nehmer mit einem liebevollen und gedeihlichen Vertrauen gegen Gott und gegen Menschen, und sein sonst so schweres Joch wird ihm zu einer leichteren Bürde, die er dann mit mehr Geduld und Hingebung trägt, als er sie zuvor getragen hat. Ein freudiger und freundlicher Wohltäter ist einem armen und notleidenden Bruder gerade das, was dem Schiffer auf sturmbewegtem Meer ein sicherer und freundlicher Hafen ist. Aber ein grämlicher Wohltäter in der Not gleicht nur einer dem Sturme weniger ausgesetzten Meeresbucht, die den Schiffer wohl vor einer gänzlichen Strandung sichert, aber ihn danebst stets in einer spannenden Furcht erhält, ob nicht eine unheimliche und sehr verderbliche Springflut die Bucht nach dem Sturme, wie es dann und wann geschieht, heimsuchen könnte, die ihm dann einen größeren Schaden bringen könnte als zuvor des hohen Meeressturm. Jetzt weißt du auch vollkommen, nach dem Willensausmaße Gottes, wie die wahre und die geistige Vollendung einer leicht und ehest zur bewerkstelligenden Nächstenliebe beschaffen sein muss. Tue danach, so wirst du auch leicht und ehest das allein wahre Lebensziel erreichen.